Hi und herzlich willkommen bei Ausgebrochen Angstfrei, euer Emetophobie-Podcast, in dem es um die Angst vor dem Erbrechen und wie man daraus ausbrechen kann geht. Ich bin Chantal Schöneberg, Mentorin, Unternehmerin, Mama und Emetophobie-frei. Ich litt 20 Jahre an der panischen Angst vorm Erbrechen und kenne diese Krankheit in- und auswendig. Ich habe mich in Eigenverantwortung geheilt und teile nun meine Erfahrungen und mein Wissen rund um die Phobie mit euch. Ich hoffe, dieser Podcast inspiriert euch und schenkt euch den Glauben daran, ausbrechen zu können. Ich wünsche euch viel Freude und Tiefgang beim Zuhören.
Hey und herzlich willkommen bei Ausgebrochen Angstfrei. Ich bin Chantal Schöneberg und ich bin Emetophobie-Expertin. Mich hat vielfach der Wunsch erreicht, dass ich eine Folge für Angehörige, Freunde, Lehrer mache. Und dem komme ich natürlich sehr, sehr gerne nach, da ich weiß, dass verstanden werden etwas ganz, ganz, ganz Bedeutsames für den Heilungsweg von Betroffenen sein kann. Also, du hörst mir hier heute zu, weil du entweder Emetophobie betroffen bist, du ein Kind mit einer Angst vor dem Erbrechen hast oder weil du es von jemandem, der betroffen ist, geschickt bekommen hast. Wenn Letzteres der Fall ist, dann lass dir sagen, es ist eine extreme Überwindung, dass diese Person es dir geschickt hat und ich möchte dich einladen, dies als absolute Wertschätzung zu sehen. Denn das bedeutet, dass du der Person wichtig bist. Weil wenn es ihr wichtig ist, dass du sie verstehst, dann spielst du eine große Rolle in ihrem Leben. Dann ist es für sie ja von großer Bedeutung, sich dir auch ein Stück weit dadurch hier einfach anzuvertrauen. Aus welchem Grund auch immer du zuhörst, es ist so gut, dass du es machst, denn tatsächlich ist das von ganz, ganz, ganz großer Bedeutung für alle Betroffenen da draußen. Denn Ablehnung oder Unverständnis vom Außen ist nicht gerade nützlich für den Heilungsprozess einer Angststörung. Denn genau das ist die Emetophobie. Sie ist eine Erkrankung. Und wenn sich jemand mit dir über seine starken Schmerzen aufgrund eines, sagen wir, Bandscheibenvorfalls austauschen würde, dann würdest du ihn in seinem Leid sehr wahrscheinlich auch ernst nehmen. Du würdest die Schmerzen sehen und du könntest schon beim Anblick die Schmerzen spüren. Und ich bitte dich, auch wenn es ganz verständlicherweise schwer fällt, diese Angst nachzuvollziehen, das dabei auch zu berücksichtigen. Also leg mal für einen Moment alle Vorurteile ab, die du vielleicht über Phobien hast, und hör mir zu und danach kannst du ganz neu für dich entscheiden, wie du dazu stehen möchtest. Zunächst möchte ich dir erst einmal erzählen, was die Emetophobie eigentlich überhaupt ist. Das Wort Emetophobie kann man aus dem Altgriechischen herführen und setzt sich zusammen aus Emetos für Erbrechen und Phobos für Furcht. Es ist also eine übersteigerte Furcht vor dem Erbrechen. Dabei möchte ich dir direkt sagen, dass Betroffene nicht nur etwas Angst vor dem Erbrechen haben, ja, und sagen, okay, das mag ja jetzt keiner und das ist einfach ein unangenehmes Gefühl, sondern es ist vielmehr eine übermäßige Furcht, die gleichzusetzen damit ist, als würden sie den Tod fürchten. Es fühlt sich tatsächlich an, als müsste man sterben, wenn man mit dem Erbrechen konfrontiert würde. Das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, ich weiß. Es ist wirklich kaum vorzustellen, wenn man so eine irrationale Phobie noch nie gespürt hat. Ja? Aber lass dir gesagt sein, ich kenne beide Seiten. Und hätte ich es nicht selbst 20 Jahre lang erlebt, würde ich wahrscheinlich auch sagen, es hört sich total überzogen an. Weil Erbrechen ist nun mal etwas, was 98% aller Menschen als etwas sehr, sehr Unangenehmes und Ekliges ansehen. Und es ist aber noch lange kein Grund, wirklich Angst davor zu haben. Man muss das ganz klar voneinander koppeln, denn hier geht es nicht um eine Angst, sondern es geht wirklich um eine Erkrankung, um eine Phobie, um eine Todesangst, eine Todesfurcht, die dahinter steckt. Man könnte jetzt meinen, dass es total selten ist, aber tatsächlich ist es so, dass es laut Schätzungen mehr als 100.000 Menschen in Deutschland gibt, die an Emetophobie leiden. Diese Zahl ist meiner Meinung nach aber viel zu niedrig, da es kaum Forschungen in dem Bereich gibt und es unzählige Betroffene gibt, die zwar an der Krankheit leiden, aber selber überhaupt gar nicht wissen, dass es eine Krankheit ist, die auch einen Namen hat und dass es andere Menschen gibt, die das auch haben. Laut Expertenmeinung sind es wohl eher so 0,2% der Bevölkerung und dann sind wir schon bei 160.000 Menschen in Deutschland. Das ist einfach so, um das mal zu verbildlichen, als wäre jeder Mensch in Heidelberg davon betroffen. Jeder einzelne Mensch, ja. Man könnte eine ganze große Studentenstadt quasi mit Emetophobie Menschen besiedeln. Das ist schon eine krasse Zahl, finde ich, ja. Und obwohl es so weit verbreitet ist, ist es unfassbar unbekannt, wie ich gerade schon sagte, weil es keine vernünftige Aufklärung in diesem Bereich gibt. Denn leider wird das im Studienplan nicht durchgenommen und somit kennen sich weder Ärzte noch Kinderärzte noch die meisten Psychologen damit aus. Also es gibt ganz, ganz wenig Psychologen, die sich damit auskennen, die das schon mal gehört haben. Die meisten haben auf diesem Gebiet keine Erfahrung. Das führt natürlich dazu, dass es häufig missverstanden wird und es wird vor allen Dingen auch häufig fehlgedeutet. Denn ganz, 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 ganz oft ist es so, dass die Phobie mit einer Essstörung zum Beispiel verwechselt wird. Es gibt diese Fälle, da ist eine Phobie und eine Essstörung anwesend bei dem Betroffenen. Aber tatsächlich ist es häufig so oder meistens so, dass die Phobie der Auslöser ist und die Essstörung sich quasi damit einklingt oder einschleicht. Das ist aber nicht die Ursache. Also eigentlich hat die Person keine Essstörung als solches. Also das ist nicht das Krankheitsbild, sondern es ist die Angst vor dem Erbrechen. Und weil sie Angst hat, sich schlechte Lebensmittel zuzuführen, sich mit Salmonellen zu vergiften, mit Magen-Darm-Keimen, eine Lebensmittelunverträglichkeit zu haben, meiden sie gewisse Lebensmittel. Und es fängt vielleicht mit ein, zwei Sachen an, wie zum Beispiel Sushi oder Mayonnaise, wo rohes Ei drin ist, oder ein Steak, was nicht ganz durchgebraten ist, oder Hähnchenfleisch. Das sind so diese typischen Dinge und es weitet sich tatsächlich immer weiter aus. Irgendwann werden vielleicht auch Milchprodukte gemieden, weil die können ja schneller verdorben sein als anderes. Und irgendwann wird vielleicht nur noch, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, das trockene Toast mit Nutella gegessen oder mit Marmelade, weil man da weiß, okay, das verdirbt nicht so schnell. Wenn also ein Kind oder ein Partner anfängt, Lebensmittel zu vermeiden, liegt es nicht immer an einer Essstörung. Es liegt nicht immer daran. Also der Unterschied ist eigentlich ganz gut zu verstehen. Jemand, der eine Magersucht zum Beispiel hat, also der Lebensmittel nicht isst, weil er ein bestimmtes Schönheitsideal, ein bestimmtes Körpergefühl dem entsprechen möchte, der macht das, um sich ja so ein Stückchen auch wegzurationalisieren, also wegzuhungern. Ja, man möchte immer weniger werden. Und deswegen kontrolliert man das Essen. Bei der Emetophobie geht es aber nicht um eine ein Schönheitsideal. Es geht nicht darum, schlanker zu werden oder irgendwelchen anderen Bildern zu entsprechen, sondern es geht darum, sich Sicherheit zu generieren, dass man sich den Magen nicht verdirbt. Das sind tatsächlich zwei ganz, ganz unterschiedliche Beweggründe. Es kann aber sein, es muss nicht, es kann aber sein, dass dadurch jemand in sehr, sehr starkes Untergewicht reinrutscht und sehr große Schwierigkeit hat, zuzunehmen. Es gibt auch die andere Seite, dass Menschen, die Emetophobie haben, trotzdem auch emotionale Esser sind, also mehr essen, als sie eigentlich brauchen, weil sie sich damit einen emotionalen wunden Punkt vielleicht decken wollen, ja, weil sie sich gut fühlen wollen, weil sie leckere Sachen essen wollen. Das gibt es auch, also es ist da wirklich sehr, sehr zweigeteilt. Die Phobie kommt also viel häufiger vor, als du glaubst. Und das ist ein Fakt, den ich sehr bedauere. Auch die Dauer der Erkrankung ist bedauerlich, denn das Entstehungsalter liegt meistens im Grundschulalter. Das heißt, diese Phobie begleitet die meisten Menschen schon fast ihr ganzes Leben lang. Es gibt auch welche, die das erst später entwickeln, aber die meisten, die allermeisten, entwickeln es sehr, 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 sehr früh. Das heißt, vor ihnen liegt ein sehr oder auch hinter ihnen liegt ein sehr langer Leidensweg. Ja, stell dir vor, du würdest von klein an schon an einen Bandscheibenvorfall leiden und du hast täglich Schmerzen. Das würde dich natürlich zermürben und dein gesamtes Leben beeinflussen, weil du unter diesen Schmerzen nicht klar denken kannst, weil du eingeschränkt in deiner Berufswahl bist, weil du dich nicht frei entwickeln kannst, weil deine Gedanken sich permanent um diese Schmerzen drehen. Und wenn man jetzt noch dazu zieht, dass die Emetophobie eine extrem einschränkende Phobie ist, da potenziell ansteckende Magen-Darm-Keime überall lauern können, ja, wir haben das in den letzten Jahren alle deutlich gemerkt, wie das ist, wenn es einen bestimmten Keim oder ein Virus zu vermeiden gilt, ja, das ist sehr, sehr umfassend, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie hoch der Leidensdruck einer an Emetophobie erkrankten Person ist. Ich selbst habe die Phobie entwickelt, da war ich circa 8 Jahre alt und ich bin nun seit mehreren Jahren bereits phobiefrei. Daher kann ich dir ziemlich gut verdeutlichen, wie diese Personen sich fühlen und wie es denen dabei ergeht. Und erstmal möchte ich dir versuchen, so kurz und knapp wie möglich, ich weiß, es ist eine Schwierigkeit für mich, aber ich gebe mir Mühe, zu verdeutlichen, was im Körper eigentlich abgeht, wenn jemand mit Emetophobie einen Angstschub bekommt. In der Regel gibt es vorweg immer einen Trigger. Das kann das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln sein, weil halt der Notausgang quasi fehlt. Das kann ein abgelaufenes Lebensmittel sein. Das kann ein Mitschüler sein, der sagt, er hat Bauchschmerzen. Oder das kann auch sein, wenn zum Beispiel eine Betroffene ein Kind hat, was sehr, sehr unruhig schläft. Ja, bei jedem Stöhnen und Zucken und Drehen hat man dann Sorge, dass es gleich erbrechen müsste. Es kann jemand sein, der in der Nähe gefährlich viel Alkohol getrunken hat und sich vielleicht übergeben könnte. Es kann aber auch sein, der Trigger kann auch ein Einkaufswagen sein, wo man befürchtet, da haben ganz, ganz viele Menschen schon dran gefasst. Also es können auch Gegenstände sein, die man fürchtet. Manchmal braucht es aber auch nur einen verschütteten Kaffee auf der Straße, der so aussieht, als wäre dort Galle hingespuckt worden. Ja, also auch das Aussehen wie Erbrochenes triggert einen schon. Oder wenn man an einer Mülltonne im Sommer lang geht und es säuerlich riecht zum Beispiel, dann kann auch das schon ein Trigger sein. Also es ist tatsächlich sehr, 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 sehr viele verschiedene Triggermöglichkeiten. Nicht jeder reagiert auf das Gleiche. Für den einen ist die eine Sache total normal, für die andere ist was anderes schlimm. Das können auch zum Beispiel im Flugzeug sowas wie eine Kotztüte sein. Ja, das kann einen total triggern. Bei mir war es damals so, mich hätte es total getriggert, wenn ich die Kotztüte gesehen habe. Wenn ich sie aber nicht gesehen habe, hat es mich auch total getriggert, weil ich gedacht habe, okay, wenn sie jetzt hier nicht da ist, dann hat sie ja anscheinend jemand gebraucht. Und das wiederum bedeutet, dass das Risiko, dass sich jemand im Flugzeug wirklich übergibt, halt wirklich größer ist, als ich vielleicht denke. Und dann bin ich da noch voll mit eingestiegen und habe gesagt, okay, Angstgedanken, let's go, ich bin hier gerade wirklich in Gefahr. Die möglichen Trigger können also so gut wie in jedem Lebensbereich auftreten, was diese Phobie halt so unfassbar einschränkend und kräftezehrend macht. Du kannst das nicht mit einer Schlangenphobie vergleichen, denn dort tritt in der Regel nur Panik auf, wenn man wirklich eine aktuelle Bedrohung hat, also wenn man eine Schlange sieht oder etwas, was aussieht wie eine Schlange. Das passiert ja eher selten. Virusinfektionen, zu viel Alkohol, Lebensmittelvergiftung, Übelkeit aufgrund von Überanstrengung, Überlastung, Krankheit, Schwangerschaft, Periode, großes Thema. Ganz viele Frauen haben Übelkeit aufgrund ihrer Periode, aufgrund ihres Zykluses. Lebensmittelunverträglichkeiten, ja, also alles, was einem Bauchschmerzen macht, Laktoseintoleranz, Gluten, was auch immer. Die sind da schon viel wahrscheinlicher als jetzt eine Schlange, die man einfach irgendwo sieht. Und es ist wirklich sehr, sehr umfassend. Nachdem der Trigger also wahrgenommen wurde, springt das autonome Nervensystem dann ein. Das autonome Nervensystem ist das persönliche Schutzsystem unseres Körpers. Also das hast auch du, wenn du das jetzt hörst und keine Phobie hast, du hast dieses Schutzsystem auch. Bei dir wird sich das mit anderen Gedanken dann äußern, wenn es anspringt. Vielleicht wird es seltener anspringen. Vielleicht springt es aber auch genauso häufig an wie bei jemandem, der Phobie hat, weil du vielleicht, ich weiß nicht, ein Aggressionsthema hast. Ja, kann ja sein. Will dir jetzt nichts unterstellen. Aber ich möchte nur sagen, das ist so das System, was halt auch bei Stress anspringt. Das muss nicht unbedingt eine phobische Erkrankung sein. Wir haben das halt alle in uns drin. Und die wichtigste Aufgabe des autonomen Nervensystems ist es, unser Überleben zu sichern. Und diese Aufgabe nimmt es sehr, sehr ernst. Wenn dir in der Küche schon mal ein Messer runtergefallen ist und du deinen Fuß ganz automatisch, also autonom, zurückgezogen hast, dann wurde der Befehl, deinen Fuß zu bewegen, nicht von deinem Verstand aus getätigt, sondern von deinem autonomen Nervensystem. Ja? Da das Nervensystem fast doppelt so schnell Entscheidungen trifft wie der Verstand, hat das Nervensystem unterm Strich einfach mehr zu sagen als der Verstand. Was auch im Fall einer richtigen Bedrohung wirklich gut ist. Denn wenn wir erstmal darüber nachdenken müssten, den Fuß jetzt zurückzuziehen, dann hätten wir schon ganz, ganz wertvolle Zeit verschenkt, in dem sehr wahrscheinlich das Messer schon längst im Fuß gelandet ist. Ja, also wir haben häufig keine Zeit zum Nachdenken. Und daher handelt es sehr, 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 sehr schnell. Wenn das autonome Nervensystem also aufgrund von gewissen Erfahrungen das Erbrechen als gefährlich eingestuft hat, ja, und das können ganz, ganz unterschiedliche Gründe sein, dann reagiert es ganz ohne Zutun des Verstandes auf Dinge, die das Erbrechen hervorrufen könnten, ja. Dabei ist das Ganze, wie ich bereits sagte, ohne Zutun des Verstandes. Das Nervensystem reagiert da lieber einmal zu viel als zu wenig, denn es denkt ja, es würde sterben, wenn es das nicht verhindert. Und deshalb reagiert es auch bei Situationen, in denen die tatsächliche Gefahr niedrig bis nicht vorhanden ist. Das Motto des autonomen Nervensystems ist: sicher ist sicher. Also ich hoffe, es ist klar geworden, hat es sich einmal auf eine Sache geprägt, dann gilt es, das absolut zu vermeiden. Einer phobischen Person also zu sagen, sie solle sich einfach mal beruhigen, klappt rein auf Körperebene schon nicht. Ja? Rein rational, langsam nachgedacht, weiß die Person, dass sie nicht sterben wird. Sie weiß es. Sie fühlt aber was anderes. Ja? Und es führt lediglich, wenn du so etwas sagst, dazu, dass die Person sich abgelehnt fühlt und sich selbst noch mehr ablehnt, als sie es eh schon tut. Ja? Du musst dir vorstellen, all das Unverständnis, was in dir vielleicht aufkommt, wohnt die ganze Zeit beim Betroffenen selbst ja auch schon. Denn er oder sie wissen ja selber, dass es rein rational nichts zu fürchten gibt. Sie wissen, dass sie nicht sterben werden. Aber es ist so, als würden zwei Anteile in einem wohnen. Das rationale Verständnis von Fakten und das autonome Nervensystem, was im Kampf- oder Fluchtmodus ist. Und diese beiden kämpfen gegeneinander. Und das wiederum führt zu einer wahnsinnigen großen Ablehnung von einem selber, einer Angst, dass man wahnsinnig wird, und es stresst das autonome Nervensystem zusätzlich. Das wiederum hat dann zur Ursache, dass das Nervensystem noch kleinlicher und noch empfindlicher in Bezug auf Gefahren wird und es sich also immer wieder selbst befeuert. Wenn der Trigger also erst einmal wahrgenommen würde, ist dieser Prozess quasi losgestoßen und der Körper wird dann vom autonomen Nervensystem in den Kampf- oder Fluchtmodus geschickt. Und dabei bereitet er sich tatsächlich, also so ganz in echt, auf einen Kampf oder auf eine Flucht vor. Wenn der Trigger also erst einmal wahrgenommen wurde, dann geht's quasi im Körper ab, ja, wie ich gerade sagte, schon ganz von alleine gesteuert, dann schickt das autonome Nervensystem den Körper in den Kampf- oder Fluchtmodus. Und dabei bereitet er sich wirklich auf einen Kampf oder eine Flucht vor, weil das autonome Nervensystem weiß nicht, dass wir in 2024 leben, sondern es könnte genauso gut sein, dass wir noch in der Steinzeit leben und dass um die Ecke wahre Säbelzahntiger lauern. Und in diesem Fall, wenn das System einen Algorithmus geschaffen hat, der da sagt, Erbrechen ist wirklich gefährlich, dann ist quasi alles, was das Erbrechen auslöst, könnte ein Säbelzahntiger, der um die Ecke lauert. Und da muss man entweder kämpfen oder fliehen. Und das Spannende finde ich, dass wir tatsächlich immer zuerst in den Kampf gehen, wenn wir denn glauben, eine reelle Chance zu haben. Und wenn wir glauben, wir haben keine Chance, dann gehen wir in die Flucht. Und wenn wir hinterher merken, dass gar nichts mehr geht, ja, also auch die Flucht nichts bringt, dann gehen wir in die Totenstarre. Also es hört sich jetzt ein bisschen witzig an, aber es ist wirklich so, ja. Es ist tatsächlich so. Wenn der Körper uns also in diesen Kampf- oder Fluchtmodus geschickt hat, dann passieren ganz viele verschiedene Körperreaktionen, die, finde ich, faszinierend sind, und die möchte ich euch gerne ein bisschen näher bringen. Also, das Blut wird dicker, damit wir nicht verbluten. Ja, das Herz muss stärker pumpen, um den Körper zu versorgen. Das ist nämlich ganz by the way die Ursache für Bluthochdruck. Das ist eine Volkskrankheit schlechthin. Ja, das ist nicht nur bei Phobien so, sondern wie ich schon sagte, das ist auch bei jeder Stressreaktion geht das autonome Nervensystem in den Kampf- oder Fluchtmodus. Dein Blut wird dicker, dein Herz muss stärker pumpen, um dieses dickere Blut durch den Körper zu transportieren. Das heißt, dein Herz leistet mehr, als es eigentlich zumindest auf Dauer ausgelegt ist. Also für einen gewissen Zeitraum kann das Herz das ganz gut, es macht es ja auch sehr, sehr gut, aber es ist nicht darauf ausgelegt, das auf Dauer zu tun. Ja? Deswegen leiden ganz viele Menschen unter Bluthochdruck. Ja? Ich finde es total spannend, weil wenn man jetzt zum Arzt geht und sagt, ich habe Bluthochdruck, dann kommt halt die übliche Floskel, ja, sie haben zu viel Stress. Aber ich finde, das verbildlicht einem das nochmal ganz, ganz gut, was da passiert und wie wichtig das ist, seinen Körper zu regulieren und ihm nicht zu viel Stress zuzumuten. Was ebenfalls passiert, ist, dass die Muskeln sich anspannen. Das wiederum sorgt dann zu Verspannungen, ja, ebenfalls ein Volksleiden. Wer kennt das nicht? Ja, Rücken, Nacken, was auch immer. Das Herz rast, also der Puls erhöht sich, was zu inneren Unruhe führt. Die Stimmbänder verändern sich, das finde ich besonders spannend, damit wir im Angriff besser brüllen können. Damit wir den Angreifer besser verschrecken können oder damit wir besser um Hilfe rufen können. Ja, das wiederum führt dann zu dem sogenannten Kloß im Hals. Wir alle kennen den bei Aufregung, was auch immer. Für Emetophobiker ist dieser Kloß im Hals tatsächlich eine besonders schwierige Körperreaktion auf die Angst, weil diese Enge im Hals quasi als ein Vorbote vor dem Erbrechen gesehen wird. Ja, das ist etwas, was einem zusätzlich Übelkeit bereitet, Unwohlsein bereitet. Das heißt, man geht dann davon aus, dass, also man hat quasi den Trigger, man hat Angst davor, dann kommt die Körperreaktion dazu, also ein gewisses Übelkeitsgefühl stellt sich ein. Übelkeit generell ist nämlich auch eine Körperreaktion auf Angst. Und der Emetophobiker denkt, ach guck mal, es geht ja schon los. Das heißt, seine Angst wurde bestätigt. Dass sie jetzt durch eine Körperreaktion aufgrund von Stress bestätigt wurde, spielt dabei erstmal keine Rolle, ja, sondern einem ist übel. Also steht quasi diese Gefahr, dass man sich tatsächlich übergibt, deutlich näher als davor. Das wiederum bringt es dann dazu, dass das Stresslevel noch höher steigt und man noch mehr Angst hat, sich zu übergeben. Ja, also es ist wirklich, man kann sich da ziemlich, ziemlich schnell sehr, sehr stark reinsteigern. Außerdem weiten sich die Pupillen, damit weitere Gefahren besser gesehen werden können und auch das Hörvermögen verbessert sich. Also der ganze Körper ist in Alarmbereitschaft. Das bedeutet auch, die Menschen können ja tatsächlich mehr sehen, mehr hören, mehr wahrnehmen, sind die Antennen sind viel, 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 viel feiner und sie werden auch deutlich häufiger wahrnehmen, dass eine Gefahr da ist. Also sie werden sofort mitbekommen, wenn es irgendjemandem nicht gut geht. Ja, sie hören ganz genau hin, wenn es um dieses Thema geht. Auch diese Menschen sehen deutlich häufiger auf der Straße, dass sich jemand übergibt. Jemand, der die Phobie nicht hat, der wird seinen Fokus gar nicht darauf richten und wird das unbewusst ausblenden. Das passiert einem Emetophobiker nicht. Der nimmt all das immer komplett wahr und fühlt sich in seiner Angst natürlich dadurch bestätigt, dass er glaubt, das Risiko ist wirklich hoch. Wie ich gerade schon angerissen habe, ist eine für Emetophobiker die schlimmste, die verheerendste Körperreaktion, also ein Symptom auf diesen Kampf- oder Fluchtmodus, die Übelkeit. Ja, im Falle eines Kampfes oder einer Flucht stellt der Körper die Verdauung entweder ganz ein oder es kommt zu Durchfall. Auch richtig schön, ja. Also ich meine, vielleicht kennst du das schon mal, wenn du so richtig aufgeregt gewesen bist von einer Prüfung oder was auch immer, ja, dann geht man nochmal auf Toilette, dann hat man häufig Durchfall ein, zweimal, jetzt nicht 10-mal hintereinander. Das wiederum führt aber dazu, auch dass der Emetophobiker direkt wieder denkt, okay, wenn ich jetzt schon Durchfall bekomme, dann habe ich mir den Magen ja verdorben und dann geht es vielleicht auch gleich mit dem Erbrechen los. Das bringt den Emetophobiker wirklich in einen absoluten Teufelskreis der Angst. Ja, zuerst kommt die Angst, dann die Körperreaktion, Übelkeit, dann verstärkt sich die Angst aufgrund der Übelkeit, denn das bedeutet, dass die Gefahr, sich zu erbrechen, tatsächlich näher kommt. Und für viele beginnt an dieser Stelle ein tagelanger Gedankenkreislauf. Was habe ich gegessen? Was habe ich angefasst? Kann ich mich angesteckt haben? Wie ist meine Verdauung? Wie schlimm ist es denn nun wirklich schon? Kann ich jetzt überhaupt rausgehen? Weil wenn es gleich losgeht, dann muss ich ja in der Nähe von einer Toilette sein. Wenn ich jetzt auf die Arbeit fahre, wie sind die Gegebenheiten? Es werden auch die Szenarien schon durchgespielt, ja? Also es wird auch immer geguckt, wo ist die Nähe, also nicht immer, aber viele tun das, wo ist die nächste Möglichkeit, wo ich mich übergeben könnte, wenn ich müsste? Manche haben eine Tüte immer dabei, manche, ganz, ganz viele haben Antibrechmittel in ihrer Handtasche oder in ihrem Rucksack, Durchfallmittel, Kaubonbons, Ingwer-Lutschbonbons, all das sind alles so Strategien, die Emetophobiker entwickeln. Und dabei ist tatsächlich dieser Fluchtplan oder der Worst-Case-Plan auch eines der wichtigsten Dinge. Also du musst dir vorstellen, vielleicht kannst du dir jetzt vorstellen, was für eine krasse Gedankenflut auf einen zukommt, wenn man sich damit beschäftigt und wie anstrengend das ist. Es ist so anstrengend, sowohl auf körperlicher Ebene, weil diese ganzen Körperreaktionen ja wirklich vom Körper durchgespielt werden, ja, und es ist nicht der Normaltonus vom Körper, also für den Körper ist es wirklich anstrengend, aber auch auf gedanklicher Ebene, ja, Sprichwort hier Mental Load, also ganz, ganz viele sind einfach zu mit ihrem Kopf, die können sich auch schlecht konzentrieren, die können schlecht bei einer Sache sein, die sind, manche sind rastlos, manche sind einfach super erschöpft und schlafen nur, manche rutschen dann auch in so eine Depression rein, weil es so auswegslos erscheint, also es ist wirklich, 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 wirklich anstrengend. Jemand, der daran leidet, hat einen viel, 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 viel höheren Bedarf an Erholung als andere Menschen. Also ich denke, es ist ziemlich klar geworden, dass diese Phobie auszuhalten wirklich, wirklich sehr anstrengend ist. Und interessant dabei ist aber, dass Betroffene, oder nicht interessant, aber es ist halt so, dass betroffene Personen sich oft sehr, 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 sehr schwach fühlen, ja, weil sie diesen Kampf da in sich einfach nicht gelöst bekommen, ja, weil sie denken, mein Gott, ich bin doch, also mein Gedanke war immer, ich bin doch eine junge, kluge Frau, ich kriege so viele Dinge hin, ja, warum kriege ich das nicht gelöst? Ich habe immer gedacht, bei mir wäre im Gehirn einfach irgendwas falsch verdrahtet. Warum kriege ich diesen Knoten in meinem Kopf nicht gelöst? Und man fühlt sich einfach schlecht, man fühlt sich schwach, man fühlt sich klein und das ist eigentlich so absurd. Denn gehen wir jetzt mal davon aus, jemand wird gefoltert. Ja, da würde man auch nicht sagen, ach, der ist so schwach, weil der wimmert ja. Man würde sagen, boah, war der stark, dass der nicht gestorben ist, dass er das alles ausgehalten hat, ne, dass der trotzdem weitermacht. Und so sehe ich das in Bezug auf die Phobie auch. Wer unter der Phobie leidet und immer wieder sich für das Leben entscheidet, ist verdammt stark, ja. Also sie befinden sich tagtäglich in einem Problem, was die meisten glauben, nicht lösen zu können. Und dabei ist dann einfach jeder Tag eine extreme Belastung. Jetzt fragst du dich vielleicht, hoffentlich, nach all dem Wissen, Und was kann ich denn nun tun? Wie soll ich damit umgehen? Nun erstmal vorneweg, du musst gar nichts. Ja? Es ist nicht deine Verantwortung, diese Person zu heilen. Also auch wenn du das hier geschickt bekommen hast, es ist grandios, dass du das, dass du dir das anhörst. Es ist nicht deine Verantwortung, diese Person zu heilen. Das ist tatsächlich die Verantwortung der Person selber. Aber wenn dir diese Person wirklich am Herzen liegt, kannst du natürlich Dinge tun, um sie auf ihrem Weg zu unterstützen. Ja? Dabei ist die Akzeptanz das Wichtigste von allem. Fühlt die Person sich akzeptiert mit ihrem vielleicht manchmal wirklich merkwürdigen Verhalten, entspannt sie sich in deiner Umgebung. Und das wiederum reguliert das Nervensystem. Ja, also wir sprechen da von Koregulation. Bist du in der Ruhe, kommt die andere Person auch in die Ruhe. Und das hilft dieser Person tatsächlich bereits nachhaltig. Das zweite, was du machen kannst, ist, höre der Person genau zu. Wir Menschen, wir leiden nie an einer Situation, sondern wir leiden immer an der Geschichte, die wir uns zu einer Situation erzählen. Dabei basieren unsere Geschichten auf Erinnerungen, die wir glauben erlebt zu haben. Aber 70% unserer Erinnerungen haben so nie stattgefunden, ja, sind einfach falsch. Weil wir in uns drin eigene Algorithmen und Verzerrungsmodi haben, die uns die Dinge, die wir wahrnehmen, so passend machen, wie wir sie gerade brauchen, damit sie bei uns in irgendeine Schublade reinpasst. Das ist bei jedem von uns so und es hilft enorm herauszufinden, welche Geschichte der Betroffene sich erzählt, um sich ein Bewusstsein über seine Situation zu verschaffen. Und dabei geht es nicht darum, dass du kluge Ratschläge raushaust. Ja, also dieses Wort heißt nicht umsonst Ratschläge, ja, weil man meistens mit irgendeinem Rat um sich schlägt, der um die Ohren schlägt. Das sind meistens Dinge, die gar nicht aufgenommen werden, ja, die auf ganz, ganz viel Widerstand stoßen. Es geht vielmehr darum, dass die betroffene Person die Möglichkeit hat, diese Geschichte zu erzählen, sich auszudrücken. Denn Fakt ist, dass dann nicht nur du zuhörst, sondern sie selbst sich auch beim Reden zuhört. Und das hilft ihr, sich selber zu reflektieren. Und dadurch bekommt sie schon wertvolle Erkenntnisse. Glaub mir, aktives Zuhören wirkt wahre Wunder. Und dabei braucht es nicht viel, als wirklich einen Raum, wo man das Handy vielleicht mal zur Seite legt, wo man sich wirklich mal Zeit nimmt. Und das muss jetzt nicht 1,5 Stunden sein, also es ist keine Therapiesitzung, sondern es kann auch wirklich bei einem Kaffee sein oder bei einem Essen oder, keine Ahnung, man macht gerade die Wäsche zusammen oder mit einem Kind puzzelt man oder was auch immer. Und versuch mal, ein Forscher zu sein und wirklich herauszufinden, was genau fühlst du, wenn du das fühlst. Welche Gedanken kommen hoch? Welche Erinnerungen kommen hoch? Ja, mit was verknüpfst du das? Glaub mir, das hilft. Das hilft übrigens jedem von uns bei unseren Herausforderungen, ja. Aber damit kannst du wirklich wahre Wunder bewirken. Die letzte Sache, die ich dir nennen möchte, ist, hilf ihr oder ihm zu träumen. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir eine Erfahrung tatsächlich gemacht haben oder ob wir sie uns im Kopf nur durchgespielt haben. Ja, ist beides real. Deswegen sind ja auch 70% unserer Erinnerungen nicht der Realität entsprechend. Ja? Je mehr wir uns aber mit unseren Träumen beschäftigen, desto mehr positive Erfahrungen werden gespeichert. Ja? Wir kreieren uns dadurch eine neue Datenlage. Das Sprichwort, der Glaube versetzt Berge, ist also nicht nur richtig, weil der Placebo-Effekt enorm kraftvoll ist, sondern auch, weil wir durch den Glauben an uns neue Realitäten im Kopf erschaffen. Und manchmal fällt es uns schwer, an uns selbst zu glauben und wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht und da hilft es einfach enorm, wenn uns jemand an die Hand nimmt und für einen kurzen Augenblick an uns glaubt und uns ermutigt und den Funken in uns kräftigt, der hofft, es irgendwann daraus schaffen zu können. Ja, macht Pläne zusammen. Überlegt euch das, wie wäre das, wenn wir zusammen nach Brasilien fliegen oder was auch immer, ja, reisen nach Dänemark, reisen mit dem Wohnmobil, ja, für manche sind lange Fahrten auch schwierig, was auch immer, ja, das sind Dinge, die mir jetzt einfallen würden. Werdet kreativ, fangt an zu träumen, fangt an Tag zu träumen, denn wenn wir diese Funken stärken, dann wird aus ihm ein Feuer, das irgendwann nicht mehr aufzuhalten ist. Das ist der Punkt, an dem der Glaube Berge versetzt. Ich habe versucht, mich kurz zu halten, um nicht zu viel Zeit von dir in Anspruch zu nehmen. Ich danke dir unendlich dolle für deine Aufmerksamkeit. Dieses Thema liegt mir so unfassbar am Herzen. Und du hast mir heute das Wertvollste aus deinem Leben geschenkt, und zwar deine Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich hoffe sehr, dass du das Gefühl hast, deine Zeit wertvoll investiert zu haben. Vielleicht hast du sogar was für dich mit rausgenommen und vielleicht spürst auch du diesen Funken in dir, mit dem du bei jemand anderen in deiner Umgebung ein Feuer entfachen kannst. Wenn du eine Frage dazu hast, schreib mir gerne an hey@chantalschöneberg.de, ja? Ich bin gerne da, bin gerne bereit, dir Fragen zu beantworten. Du kannst auch sehr gerne auf Instagram auf meinem Account Chantal Schöneberg dir weitere Informationen holen. Ich mache da ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit zum Thema Emetophobie. Also wenn du es noch ein bisschen genauer verstehen möchtest, was man denkt, was die Herausforderungen sind, aber auch was hilfreiche Fragen sein können, die man so einer Person stellen kann, ja, wie man dem entgegentreten kann, dann findest du da mit Sicherheit das ein oder andere nützliche Wissen für dich. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von dir und ich wünsche dir wirklich noch einen wundervollen Tag.